Deutschlandfunk. Information und Musik.
Blumenerde ist das neue Klopapier, titelte kürzlich die Zeitung Der Tagesspiegel. Und in einigen anderen Medien war zu lesen, man solle bitte keine Blumenerde hamstern, denn die Menschen sind zu Hause und kümmern sich, wenn vorhanden, um ihre Gärten oder Balkone. Weil sie jetzt mehr Zeit dafür haben und weil vielleicht auch der Gedanke, selbst etwas zum Wachsen zu bringen oder anzubauen, nun in die Tat umgesetzt wird. Schon Kinder buddeln ja gerne in der Erde. Ihnen kommt die braun-schwarze Materie wahrscheinlich noch geheimnisvoller vor als Erwachsenen. Der Journalist und Forstwissenschaftler Peter Laufmann hat gerade ein Buch über, wie er es nennt, das Universum unter unseren Füßen geschrieben. Mit ihm habe ich zum Start unserer Ostergesprächsreihe über die Elemente Erde, Luft und Wasser in Information und Musik gesprochen und ihn gefragt, wenn wir am Karfreitag, also vor dem Osterwochenende, über den Boden sprechen, dann gibt es zwei Assoziationen. Der Boden, in dem seit Jahrtausenden die Toten bestattet werden, und der Hase, der sich seine Höhlen und Gänge in den Boden baut. Der Boden ist also Lebens- und Totenraum in einem?
Ja, das haben Sie ganz nett gesagt, aber es sind in der Regel die Kaninchen, die ihre Baue im Boden bauen. Aber Sie haben schon ganz recht, da liegt Leben und Tod ganz eng beieinander. Und man vergisst es immer, dass der Boden ja nicht nur ein Ort ist, wo eben auch unsere Toten bestattet werden und wo das Leben endet, sondern auch wo das Leben anfängt. Denn ganz viel wächst aus dem Boden und allein durch den Boden.
Was ist das denn überhaupt für ein Verhältnis, was der Mensch zum Boden hat? Also Sie fangen ja in Ihrem Buch wirklich ganz früh an. Sie gehen sehr weit zurück, Millionen von Jahren. Und was hat der Mensch heute für ein Verhältnis zum Boden? Da hat sich doch sehr viel verändert, oder?
Das ist ein ambivalentes Verhältnis, ne? Man schätzt zwar das, was auf dem Boden ist, aber man hat so wenig Vorstellung davon, was auch nur eine Handbreit oder unter dem Fuß eines jeden ist. Und wir treten den Boden nicht nur im Wortsinn mit Füßen, sondern missachten das immer so ein bisschen, glauben, das kommt von ungefähr, was uns der Boden alles an Leistungen bietet. Und da ist das Augenscheinlichste noch die Früchte, die aus der Landwirtschaft kommen. Aber das war mir wichtig, dass ich eben auch zeige, dass der Boden eben nicht nur Acker ist oder nicht nur ein Platz, wo wir unsere Häuser drauf bauen, sondern dass der Boden für ganz viele Bereiche, sei das für unsere Kultur, sei das für den Klimaschutz oder sei das auch für den Artenschutz, eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, wir teeren ihn ja auch zu, also wir verstecken ihn ja eben auch doch in immer größerem Ausmaß.
Ja, also wir verhindern im Grunde genommen, dass der Boden ein lebendiger Teil unseres Alltags ist. Und so behandeln wir das ja letztendlich auch. Also wir reden ja durchaus immer von Dreck und das ist dunkel und das ist irgendwie ein bisschen eklig auch. Aber man vergisst eben, dass wir, und da hat die Bibel nicht ganz Unrecht, letztendlich aus Erde gemacht sind.
Also da würden Sie, wenn wir jetzt schon an Karfreitag miteinander sprechen, an Ostern, wenn man jetzt mal auf diese Symbolik schaut in der Bibel, also der Mensch aus Erde gemacht oder überhaupt die Symbolik, die vielleicht in der Bibel da eine Rolle spielt, würden Sie sagen, dass man dem jetzt auch aus nichtchristlicher Perspektive vielleicht ein bisschen mehr Beachtung schenken sollte?
Ja, letztendlich sind es ja nicht nur die Christen, die mit der Schöpfungsgeschichte einen Bezug zur Erde haben, die man vielleicht auch immer mal wieder gern vergisst. Es ist ja auch in vielen anderen Religionen die Bedeutung des Bodens wenigstens präsent. Ne? Sei es nun, dass man die griechischen Götter und römischen Götter der Fruchtbarkeit, Ceres und Demeter, nimmt oder dass man im Zweistromland die Gottheiten nimmt, die mit der Fruchtbarkeit des Bodens oder mit dem Leben generell in Verbindung sind. Und vielleicht ist Karfreitag oder die Osterfeiertage ein ganz guter Grund, sich dann auch mal darauf zu besinnen, wie viel letztendlich wir von diesem Grundelement Boden auch abhängen.
Jetzt sprechen Sie ja von einem ganzen Universum, das sich unter unseren Füßen befindet. Und ich glaube, das haben die wenigsten Leute tatsächlich im Kopf, dass sich da ein Universum unter ihnen befindet, wenn sie einfach über, naja, sagen wir mal, durch den Garten gehen oder über einen Waldweg oder meinetwegen auch auf der Straße. Was ist das denn für ein Universum? Das ist uns ja offenbar mindestens genauso unbekannt wie das Universum im Meer.
Ja, also ich würde fast behaupten, es ist noch unbekannter, weil im Meer, man kann reingucken, man kann Teil werden des Wassers, wenn man schwimmt oder taucht, aber im Boden machen wir im Grunde genommen das System kaputt, sobald wir es aufmachen, sobald wir den Boden öffnen, ist das System zerstört. Und dieses unbekannte Universum, damit wollte ich zum Ausdruck machen, dass wir uns dem nicht wirklich nähern können. Also wir können uns dem vielleicht nähern, aber wir können das nicht wirklich verstehen. Denn Boden ist keine kompakte Masse. Da drin gibt es sehr viele Hohlräume, da gibt es unterschiedliche Atmosphären, wo Feuchte, wo Platz unterschiedlich ist, je nachdem.
Ganz unterschiedliche Konsistenzen ja auch, ne? Also
Ja. Der Boden ist aus ganz vielen, wenn man nur allein dieses Haptische aufnimmt, aus ganz vielen verschiedenen großen Körnern. Und für uns ist das alles klein. Aber wenn Sie jetzt ein kleines Lebewesen sind und da gibt es Unmengen von Leben in diesem kleinen Stückchen Boden oder in jedem kleinen Stückchen Boden, dann öffnen sich da plötzlich Kathedralen drin. Dann sind das Lebensräume, dann sind das Jagdgründe, dann ist das Heimat oder das sind das Paarungsplätze. Und wir können das kaum begreifen, weil dann wachsen da unten Wälder aus kleinen Pilzen. Dann gehen da unten Springschwänze auf Jagd. Das Größte, was wir dann noch verstehen, ist dann noch, wenn der Maulwurf da sich mal einen Regenwurm schnappt. Aber das ist ja nur so, sozusagen die Spitze des Eisbergs oder einer der größten Organismen, der da unten eben vorkommt. Aber wir vergessen, dass in so einem Handvoll Erde, eine Handvoll lebender Erde, wenn ich jetzt in den Garten greife, wesentlich mehr Leben ist, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt.
Können Sie eigentlich beschreiben, wie es sich da unten lebt? Also es gibt ja eben kein Licht und es gibt eine andere Dichte, würde ich jetzt mal so sehr unnaturwissenschaftlich sagen, als eben auf der Erde. Also was ist das für ein Leben, das so geprägt ist davon, dass man sich vielleicht Tunnel bauen muss, dass man durch sehr viele Widerstände durch muss?
Ja, das hat mich, meine Tochter hat mich das auch schon mal gefragt und ich habe ihr das dann versucht zu erklären, dass man in einem total dunklen Raum, wo es auch nicht den Fitzel von Licht gibt, sich versucht, durch einen Berg von Kissen durchzuwühlen. Und die Kissen haben unterschiedliche Härte und manche von ihnen sind auch ein bisschen feucht. Und dann liegt zwischendurch eine Stange oder ein Ast oder ein großer Brocken von ganz festem Material. Also man muss sich das so ein bisschen, ja, vielleicht vorstellen, wie in so einem riesigen Bällebad mit Lücken und Kissen drin.
Ist das eigentlich eine Folge unserer Kultivierung, dass Kinder zum Beispiel relativ wenig Probleme haben, im Boden zu buddeln? Die machen das gerne, die machen sich auch gerne dreckig. Später ändert sich das und dann findet man das vielleicht unheimlich, vielleicht eklig. Also unheimlich deswegen, weil da Tiere leben, mit denen man vielleicht nicht unbedingt in Berührung kommen möchte. Spinnen, irgendwelche Würmer, Maden, alles, was wir vielleicht als Erwachsene nicht mehr ganz so sympathisch finden. Also wo gibt es da so einen Punkt, an dem da ein Umdenken stattfindet? Ist das Kultur oder was ist das?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, als Kind geht man halt mit vielen Natur und auch mit vielen Wundern der Natur sehr viel selbstverständlicher um. Und dann hat man diese Kategorien, die wir als Erwachsene eben vornehmen, in sauber und dreckig oder nützlich und nicht nützlich, die hat man als Kind noch nicht. Und deswegen geht man sehr viel ungefilterter auch mit dem Boden um. Und im Grunde genommen ist das auch wesentlich ehrlicher, weil der Boden ist ja an sich nicht wirklich dreckig oder nicht wirklich unheimlich. Es ist halt ein anderes Medium, als wir in unserem normalen Alltag immer vor Augen haben.
Stellen Sie denn fest, dass sich durch den doch sehr offensichtlichen Klimawandel, den wir jetzt in den letzten beiden Jahren hatten, wo die Böden eben sehr ausgetrocknet sind und letztes Jahr sind sie so dramatisch ausgetrocknet, dass man doch wirklich fast überall in Deutschland sehr viele Stellen gesehen, an denen die vor allen Dingen die Nadelhölzer einfach gestorben sind, auch durch den Borkenkäfer. Glauben Sie, dass durch diese sehr offensichtliche Zerstörung der Natur sich das Verhältnis zum Boden, der als Lebensgrundlage dient, ändern könnte?
Ich glaube, dass sich das Verständnis des Bodens in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert hat, und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen, da man sieht, dass die Fläche begrenzt ist und dass eben Boden auch zum Spekulationsobjekt geworden ist. Zum anderen, dass man auch erkennt, dass der Boden sehr viel mehr Leistungen hat, eben als nur Feldfrüchte zu tragen. Der Boden ist unglaublich wichtig auch für den Klimaschutz. Und wenn wir uns gerade so die letzten Jahre angucken, dann stellen wir fest, dass der Wald in Sachen Klimaschutz zwar wichtig ist, aber dass der Boden möglicherweise noch viel wichtiger ist. Und zwar allein deswegen, dass ein lebendiger, gesunder Boden in der Lage ist, sehr viel von unseren Klimasünden aufzufangen. Dass durch eine bestimmte Form der Landwirtschaft sehr viel mehr Kohlendioxid als Humus im Boden gespeichert werden kann. Dass in einem gesunden Boden auch das Wasser besser gespeichert wird. Dass in einem gesunden Boden und in dem, was oben auf dem gesunden Boden lebt, auch sehr viel mehr für Artenvielfalt getan wird. Also dass der Boden, jetzt will ich nicht sagen, der alleinige Schlüssel ist, aber doch ein wichtiger Faktor ist und nicht nur ein Substrat, um Kartoffeln herzustellen, zu produzieren.
Können Sie sich das denn eigentlich erklären, dass wir durch diese Situation, die wir jetzt gerade haben, durch die Corona-Pandemie, dass wir mehr oder weniger doch gebunden sind an unser Zuhause, dass offenbar doch sehr viele Leute sich jetzt wieder darauf besinnen, etwas anzupflanzen, mit dem Boden was zu machen oder auch einfach nur auf ihrem Balkon etwas pflanzen? Haben Sie da eine Erklärung, warum man darauf wieder zurückgreift jetzt in dieser Krisensituation?
Naja, ein Stück weit ist es wahrscheinlich auch Langeweile und weniger Ablenkung, dass man sich jetzt mehr mit solchen Dingen auch beschäftigt. Aber natürlich, gerade in so Krisensituationen kommt man schneller drauf zu sehen, dass man praktisch autark ist, dass man ein Stück weit in seinem eigenen Umfeld auch an Leben erzeugen kann. Und das fängt dann meinetwegen an, dass wir jetzt auf dem Balkon auch spaßeshalber mal eine Kartoffel in den Boden gesteckt haben, um dann zu sehen, was kriegen wir da im Herbst raus. Ne? Oder dass andere sich eben verstärkt auch mit ihrem Garten beschäftigen und sich überlegen, naja, vielleicht pflanze ich dann in diesem Jahr doch mal noch irgendwie ein bisschen Gemüse an oder so. Aber ich glaube, das geht genauso schnell wieder vorbei, wenn dieser Spuk jetzt hier vorbei ist.
Sagt der Journalist und Forstwissenschaftler Peter Laufmann, Autor des Buches Der Boden, das Universum unter unseren Füßen, erschienen im Verlag C. Bertelsmann.